dann allen einen schönen guten Morgen. Auch liebe Frau Stadträtin, liebe Sonja. Auch ich darf mich natürlich den Geburtstagswünschen anschließen. Ich darf ja für mich in Anspruch nehmen, dass ich dieses Geburtstagskind schon seit seiner Geburt kenne. Zum Teil in Wirklichkeit sogar früher, weil ich die handelnden Personen auch aus der Zeit kenne, die sie noch bei anderen Institutionen zugebracht haben. Und ich weiß mich auch mit vielen von ihnen über jahrelange gemeinsame Tätigkeit in diesem Bereich verbunden. Und möchte auch auf diesen Erfahrungshintergrund Bezug nehmen. Diejenigen von Ihnen, die das Vorprogramm gelesen haben und das jetzige Programm, werden vielleicht gemerkt haben, dass der jetzige Titel ein wenig anders ausschaut als der, der im Vorprogramm stand. Bin schon darauf angesprochen worden, ob das eine inhaltliche Umorientierung bedeutet. Kann dazu sagen, gleich vorweg, nein, es bedeutet keine inhaltliche Umorientierung. Ich habe die Absicht und mit dieser Intention wurde ich ja auch eingeladen, zum Thema Kundinnenzufriedenheit in gewissem Sinne ein Kontrastprogramm zu sein. Ich war zwar gestern nicht da und konnte die Beiträge daher nicht hören, aber nach dem, was ich mir vorstelle aus den Titeln, die ich gelesen habe, glaube ich, dass ich meinen Auftrag der Veranstalter, ein kritisches Kontrastprogramm zu präsentieren, zumindest, dass ich diesem Auftrag zumindest zum Teil nachkommen kann. Ich bin auch in der glücklichen Situation, dass wir hier nicht beim ORF sind, ich daher auch keinem Objektivitätsgebot folgen muss, sondern die Gegenposition zum Thema Kundenzufriedenheit, Kundinnenzufriedenheit formulieren kann. Das ist der Hintergrund, auf dem Sie meine Präsentation verstehen sollen. Die Frau Stadträtin hat schon ein klein wenig in diese Richtung auch Inhalte vorgegeben. Die ersten Assoziationen, die ich hatte, als ich von der Planung zum Thema Kundinnenzufriedenheit gehört habe, waren die Assoziationen mehr privat, weniger Staat. Das ist so ein Assoziationsstrang, der mir bei diesem Thema zuerst einmal einfällt. Aber auch die Themen der Werbung Geiz ist geil. Sie mögen sich denken, wieso, wie komme ich vom Thema Kundinnenzufriedenheit auf diese Assoziationen? Aber ich werde versuchen, das ein wenig weiter zu erläutern. Zweiter Assoziationsbereich, Kundinnenzufriedenheit. Ist das eine Etikette oder ist das ein Inhalt, um den es hier geht? Ich bin viele, viele Jahre mittlerweile im Geschäft und weiß, dass Begriffsänderungen das eine und das andere bedeuten können, dass wir in verschiedenen Bereichen Begriffe gewandelt haben aus kritischen Überlegungen heraus, dass aber in vielen Bereichen aus diesen Begriffsänderungen de facto nur andere Türtafeln geworden sind und die inhaltliche Änderung, die vielleicht damit intendiert war, in vielen Fällen nicht gelungen ist. Nun, wenn wir uns diesem Spannungsfeld stellen, Etikett oder Inhalt, dann muss man als zweites dann fragen, wenn wir nicht ganz sicher sind, was uns mit einer solchen Begriffsverwendung gelingen wird, müssen wir uns überlegen, ist das, was wir mit der Begriffsänderung, mit der Terminologie vornehmen, vielleicht unnötig oder im ungünstigen Fall vielleicht sogar schädlich, weil wir dort nicht landen, wo wir mit dieser Begriffsänderung landen wollen. Eine Fortsetzung dieses Gedankens führt zu der nächsten Überlegung, die ich mit vom Regen in die Traufe überschrieben habe. Das soll heißen, natürlich ist der Ausgangspunkt, von dem wir gestartet sind und somit der Startpunkt, der zu dieser Begriffsänderung Anlass gibt, kritikwürdig. Das meine ich mit dem Regen. Aber die Frage ist, ist der Weg, den wir damit eingeschlagen haben, einer, der in die richtige Richtung führt, oder kommen wir in eine andere Form von Nasswerden, nämlich vom Regen in die Traufe? Das, was dafür spricht, für diesen Schritt aus dem Regen heraus, ist die Tatsache, dass mit diesem Begriff die Intention verbunden ist, historisch gewachsene und überholte, autoritäre, können auch sagen paternalistische Betreuungsstrukturen zu überwinden. Das ist so der positive Anteil dieser Intention. Auf der anderen Seite aber gibt es, und das ist die Frage von der Traufe, damit die Gefahr, dass wir nicht nur die Begrifflichkeit, sondern auch die Denk- und letztlich dann die Handlungsmodelle aus einem Bereich übernehmen, der für das, was wir erreichen wollen, nicht nützlich ist, nämlich die Übernahme betriebswirtschaftlicher Denk- und Handlungsmodelle. Und an diesem Gedanken werde ich versuchen, mich entlang zu handeln, um diese Frage zu beantworten, was kann Kundinnenzufriedenheit im Bereich der Behindertenpädagogik bedeuten. Um deutlich zu machen, wahrscheinlich gar nicht begründungsbedürftig, aber scheint mir trotzdem sinnvoll zu sein, um deutlich zu machen, was wir mit diesem Begriff oder worauf wir uns mit diesem Begriff Kundinnenzufriedenheit primär beziehen. Doch Sie können das lesen, ich kann das rote fast nicht lesen. Zitiere ich hier ein paar Merksätze zu diesem Thema. Die Kundinnenzufriedenheit dient als Indikator für die Qualität von Kundenbindungsmaßnahmen und Qualitätsmanagement. Soweit, so gut. Sie spielt eine zentrale Rolle in der aktuellen Marketingtheorie und Praxis. Daher ist das Management der Kundenzufriedenheit zu einer wichtigen Herausforderung für viele Manager geworden. Letzten Halbsatz vergessen wir, insbesondere für Handelsmanager. Kann man sagen, trifft uns ja nicht. Drittens, die Messung der Kundinnenzufriedenheit wird auch im Rahmen des Qualitätsmanagements gemäß der ISO-Normen gefordert. Auch noch alles so weit, so gut. Es geht aber weiter. Nicht jeder Kunde ist für ein Unternehmen profitabel. Jedes Unternehmen hat in seinem Kundenstamm eine gewisse Anzahl von Kunden, für die mehr Geld für die Beziehungspflege ausgegeben, als an ihnen verdient wird. Diesen Zustand soll Customer Relationship Management verbessern. Dieser umfasst die Kundenbewertung, die Einschätzung der Kunden nach ihren Potenzialen, die vom Unternehmen genutzt werden können. Customer Lifetime Value, bei dem die Profitabilität eines Kunden in Form seines Kapitalwerts für die einzelnen Perioden der Geschäftsbeziehung berechnet wird. Nun, wir können natürlich sagen, wir brauchen ja nur die erste Hälfte dieser Ausführungen und die zweite Hälfte geht uns, weil wir ja nicht in diesen Wirtschaftsbereichen tätig sind, nichts an. Meine Frage ist, gelingt uns das wirklich? Ist das wirklich möglich oder kaufen wir uns damit, dass wir diese Begrifflichkeit aus diesem Bereich holen, nicht die Gefahr ein, dass wir genau diesen zweiten Teil auch unversehens mit einkaufen, nämlich die Frage der Kundinnenbewertung. Und Sie wissen ja, dass ich lang genug im Geschäft bin, um auch zu wissen, dass wir das natürlich tun und dass die Frage, wie viel kostet uns, und jetzt verwende ich den alten Begriff der Klienten, wie viel kostet uns ein Klient oder eine Klientin, dass sich das selbstverständlich in dem Moment, wo wir Marktmechanismen übernehmen in diesem Bereich sozialer Leistungen und Betreuungen, dass wir diese Gefahr nicht wirklich vermeiden können. Und ich erinnere mich noch gut aus meiner Zeit am Rosenhügel, wenn wir ganz schwierige Patienten hatten, die dann ihre Klienten oder Kundinnen wurden, dass wir ja wie Bittsteller von einer Einrichtung zur anderen gelaufen sind und vielfach die Argumentation wohl so nicht geführt wurde, aber völlig klar war, dass der Betreuungsaufwand zu hoch ist für diese Klientin und für diesen Klienten und dass dieser Klient dann nicht übernommen werden konnte, weil nicht jeder Kunde für ein Unternehmen profitabel ist. Also ich weiß schon, das war nicht die Antwort, die mir gegeben wurde, aber selbstverständlich sind die Mechanismen, die dahinterstehen, in diesem Sinne wirksam. Nun zur Frage, was ist denn eigentlich ein Kunde? Ich habe eigentlich auch nie nachgeschaut zur Begriffsdefinition. Ist auch ein Weg, den ich selten in der Vortragsvorbereitung gehe. Diesmal habe ich es gemacht und habe dort festgestellt aus dem Duden, dass ein Kunde einerseits ein Käufer ist, aber dass die historische Entwicklung dieses Begriffs ganz woanders herkommt und dass es dort einen zweiten Begriffsanteil gibt, der verächtlich diesen Begriff verwendet, nämlich ein Kerl, ein Landstreicher. Und auf dem Hintergrund muss man fragen, haben wir Kunden und wollen wir Kunden haben, wenn wir diesen zweiten Begriffsanteil vielleicht auch mitdenken, auch wenn er heute nicht mehr im Begriffsinventar präsent ist, aber doch noch immer im Wörterbuch steht und es wird schon seine Gründe haben, warum das so ist. Nun, wenn ich frage, wollen wir Kunden haben, dann möchte ich dort ein klein wenig quasi einen soziologisch-theoretischen Hintergrund mit hereinnehmen. Ich habe schon gehört, Sie haben gestern schon ein soziologisches Referat gehabt, habe es inhaltlich nicht gehört, vielleicht gibt es Überschneidungen. Ich denke, wenn wir den Begriff des Kunden aus dem Handelsbereich und jetzt gar nicht den verächtlichen Begriffsanteil nehmen, dann ist schon klar, um was es geht. Es geht um den Hintergrund, dass Geld die Welt regiert und ein Kunde jemand ist, der Handelsmacht erhält. Das ist ja auch die durchaus berechtigte und sinnvolle Argumentation, wenn wir fordern, wenn Sie fordern oder wir gemeinsam fordern, dass Finanzleistungen an den Betroffenen selbst gegeben werden, weil er selbst dadurch Handelsmacht und Handlungsmacht gewinnt. Aber wir dürfen uns auch dort nicht die Augen davor verschließen, dass natürlich der Hintergrund auf dieser Weise auch Handlungsmacht zu geben, auf diesem Hintergrund beruht, dass Geld die Welt regiert. Und dieser Gedanke ist ganz zentral verankert im historischen Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft. Und das war ja damals auch tatsächlich ein Fortschritt, nämlich dass der reale Besitz und nicht die Herkunft aus einer adeligen Familie Macht verleiht. Das war ja auch ein historischer Fortschritt. Aber wir müssen es verstehen, was es damals bedeutet hat und was es heute bedeutet. Geld ist in diesem historischen Kontext zum universellen Austauschmittel geworden und kann auf diese Weise dem Einzelnen, der darüber verfügt, auch Macht verleihen. Es verleiht Handelsmacht und es verleiht Handlungsmacht. Aber, und das ist jetzt wieder die zweite Seite der Frage, was kaufen wir uns damit ein? Wir kaufen uns damit natürlich auch ein, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen die Prägung von Handelsbeziehungen erhalten. Ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen, das ist hier nicht die Frage, sondern wir müssen uns dieser Tatsache bewusst sein, wenn wir diese Begrifflichkeit übernehmen. Nun, die Frage ist, wir befinden uns natürlich in einem ganz anderen Bereich. Deswegen habe ich ja gesagt, diese zweiten Teil der Merksätze könnten wir ja locker sagen, was geht uns das an? Wir sind im Bereich helfender Institutionen tätig und nicht im Bereich des Handels. Okay, folgen wir diesem Gedanken. Was sind in diesem Bereich helfender Institutionen die Komponenten der Beziehung zwischen einem Leistungsanbieter und einem Leistungskonsumenten? Die Komponenten dieser Beziehung sind oder sollten sein Solidarität, sollten sein persönliche Beziehung und natürlich auch ökonomische Elemente, keine Frage. Aber ich halte es nicht für belanglos, in welcher Reihenfolge diese Elemente von Beziehung hier definiert werden. Und meine Reihenfolge ist ganz eindeutig die, die hier steht. Solidarität an erster Stelle, persönliche Beziehung und dann selbstverständlich auch die ökonomischen Rahmenbedingungen. Lassen Sie mich jetzt etwas unsystematisch zwei, drei Problemkreise durchstreifen. Das erste ist der Problemkreis Lebensqualität. Und ich habe gehört oder in den Unterlagen gelesen, dass Sie mit dem Thema der Deinstitutionalisierung schon in einem Vortrag gestern konfrontiert wurden. Ich werde diesen Teil daher eher kurz machen. Lassen Sie mich trotzdem einen kurzen Blick zurück machen. Sonja Wessel hat schon erwähnt und Ihnen ist das bekannt. Aber es kann trotzdem auch heute in keinem Vortrag der Hinweis darauf fehlen, weil wir sonst nicht verstehen würden, wo wir heute historisch stehen. Bis 1945 wurden behinderte Menschen getötet. Die Jahre 1950 bis etwa 1980 waren eine Periode der Isolation und der Anstalten. Behinderte Menschen haben in Großheimen, in psychiatrischen Institutionen gelebt, waren dort isoliert, aber auch in den Familien. Wir dürfen nicht vergessen, und ich habe noch viele, viele Beispiele aus meiner Zeit am Rosenhügel in Erinnerung, wo es ganz schwierig war, behinderte Menschen aus der Isolation in ihren Familien herauszuholen. Und wenn heute in der Diskussion so getan wird, als wären die Institutionen die Bösen und die heilige Familie das Um und Auf, dann darf ich darauf aufmerksam machen, dass das ein Rückfall in die 50er Jahre wäre, dieses Denken. Nur damals war das Denken auf einem anderen Hintergrund. Denn damals gab es noch die unmittelbare Erfahrung, dass Institutionen Mordinstitutionen waren. Und selbstverständlich war es damals sinnvoll und berechtigt zu sagen, behinderte Menschen sind in ihren Familien besser aufgehoben, weil sie dort nicht umgebracht werden. Ganz klar, selbstverständlich. Nur in den Zeiten, um die es hier geht, hat das nicht mehr gegolten. Und wir müssen daher auch die Wertigkeit dieser verschiedenen Betreuungsstrukturen umdenken. Und wir müssen wissen und verstehen, dass auch Familien Isolation bedeuten können. Ich kenne noch einige Wohnungen, in denen es einen Holzstall gegeben hat, in dem behinderte Menschen vor den anderen Menschen verborgen wurden. Und ich selber bin aufgewachsen in Kagran. Ich bin ein 46er Jahrgang und erinnere mich noch, der erste und einzige behinderte Mensch in meinem Lebensumfeld war in der Freihofsiedlung in Kagran. Wenn ich mit meiner Mutter in den Konsum einkaufen gegangen bin, hat ein intellektuell behinderter Mensch dort aus einem Fenster herausgeschaut und hat immer freundlich gewunken und uns begrüßt, wenn wir vorbeigegangen sind. Auf der Straße haben wir den nie gesehen und einen anderen dort in dieser Gegend auch nicht. Das war auch Isolation. Großheime, Institutionen, Psychiatrie, aber auch Familien. Sonja Wessel hat schon darauf hingewiesen, wir werden erst jetzt mit dem Problem des Altwerdens behinderter Menschen konfrontiert. Das waren die Zahlen damals noch der AG Wohnplätze aus dem Jahre 2004. Und damals gab es noch eine ganz geringe Zahl von über 60-Jährigen, die jetzt kontinuierlich zunimmt. Das ist die Widerspiegelung der Tatsache, dass bis 1945 behinderte Menschen ermordet wurden. Nun, es gab dann eine Periode des Aufbruchs in Österreich, allerdings mit einem Rückstand von ungefähr 2 Jahrzehnten, wenn wir das projizieren auf andere europäische Länder. Es gab eine sozialdemokratische Reformphase in den Jahren 1970 bis 1980. Eine Phase, in der ein ganz wesentliches Element die Psychiatriereform gewesen ist und der Anstoß kam nicht aus Österreich, der kam aus Italien. Franco Basaglia, der heute vielen nicht mehr bekannt ist, vielleicht in den letzten Tagen wieder, er hat offensichtlich irgendein Jubiläum gehabt. Ich habe seinen Namen 2-3 Mal im Radio gehört. Mit seiner Psychiatria Democratica in Italien war einer der Protagonisten und Vorkämpfer dieser Entwicklung. Damals wurde unter Alois Stacher der Wiener Zielplan zur psychiatrischen Versorgung beschlossen, 1979. Und der Hintergrund, der inhaltliche, war das Normalisierungsprinzip, das von Nierje 74 formuliert wurde, die Lebensbedingungen behinderter Menschen so normal wie möglich zu gestalten. Ich brauche jetzt nicht auf die nachfolgenden Missverständnisse, die mit Normalisierung der Menschen zu tun hatten, jetzt im Detail eingehen. Sie kennen diese Diskussion. Es ging um die Normalisierung von Lebensverhältnissen hinsichtlich aller dieser Elemente, die Sie dort an der Wand sehen. Auch der Bedürfnisse nach Partnerschaft und Sexualität, ein Element, das bis heute oder um dessen Einlösung wir bis heute teilweise mühsam kämpfen. Ich weiß, dass wir ganz woanders stehen als 1980, aber realisiert ist dieser Anspruch noch nicht vollständig. Georg Faeser hat einmal formuliert, Integration ist unteilbar und hat damit gemeint, sie muss alle behinderten Menschen umfassen. Es gibt keinen harten Kern, der davon nicht betroffen ist. Und sie muss alle Lebensbereiche umfassen. Den Bereich Wohnen, den Bereich der Arbeit und den Bereich der Freizeit. Auch da haben wir die Ziele bei weitem noch nicht erreicht. Begonnen wurde die Entwicklung im Bereich Wohnen. In den letzten 20 Jahren hat sie weitgehend den Bereich von Arbeit zumindest teilweise erfasst. Und der Bereich der Freizeit ist nach wie vor ein Bereich, der große Schwierigkeiten bereitet, aus verschiedenen Gründen. Ich brauche Ihnen das nicht weiter zu erzählen. Aber ich wollte deutlich machen, dass diese Entwicklung, die etwa Anfang der 80er Jahre begonnen hat, nicht abgeschlossen ist. Hier zusammengefasst der Wiener Zielplan für die psychiatrische Versorgung, dann 1986 das Wiener Wohnplatzprogramm, weil sich herausgestellt hat, dass behinderte Menschen von dem Zielplan wenig profitieren konnten, wurde dann 1986 sozusagen ein zweites großes Sozialprogramm gestartet. Und 1996 noch einmal das Wiener Deinstitutionalisierungsprogramm. Im Zielplan wurde damals formuliert, junge erwachsene Behinderte sollten, das ist ein Zitat, ins Berufsleben integriert werden und, wo immer es möglich ist, im entsprechenden Alter ihr Elternhaus verlassen und Eigenverantwortung übernehmen. Wohnplatzprogramm waren damals ausgelegt auf 1000 neue Wohnplätze, wurde dann aufgestockt auf 1500 und so weiter und so fort. Sie kennen diese Geschichte. Aber im Jahre 1996 lebten noch immer etwa 150 behinderte Menschen fehlplatziert, wie das damals in der Fachterminologie gesagt wurde, in Krankenhausstationen in Wien. Das war der Start dann des Deinstitutionalisierungsprojektes. Die Schaffung von Wohngemeinschaften für zwei Gruppen schwerbehinderter Menschen, einerseits für Menschen mit Mehrfachbehinderung und andererseits für Menschen mit sogenannter Dual Diagnosis, also der Kombination von intellektueller Behinderung mit psychischer Krankheit. Die Ziele der Behindertenpädagogik waren der Leitsatz, um den es in dieser Entwicklung ging, nämlich die Überwindung von Isolation, die Eröffnung von Aktivitätsmöglichkeiten. Der Weg dazu heißt Integration im Sinne der Wiederherstellung von Teilnahme oder, optimal gedacht, die Inklusion im Sinne der Vermeidung des Ausschlusses von Anfang an. Nun, wir haben damals für dieses Deinstitutionalisierungsprogramm die Evaluationsstudie gemacht, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen möchte. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass wir damals versucht haben, den Begriff der Lebensqualität zugrunde zu legen als Zielgröße und diese auch zu evaluieren. Und das waren so die Kriterien. Gibt es ein Einzelzimmer, Zugang zu Kühlschrank und Kaffeemaschine, Möglichkeit von Sexualität im Wohnbereich, Mitgestaltung der Freizeit, Tagesstruktur, Einkaufen gehen und so weiter und so fort. Nun, damals standen wir mitten im Diskurs um das Thema Lebensqualität. Und selbstverständlich ist es so, dass die Kriterien, die wir hier gewählt hatten, Kriterien der äußeren Beobachtung waren. Wir haben damals die Klientenperspektive nicht mit erfasst, aus verschiedenen methodischen Gründen, über die wir jetzt diskutieren könnten. Aber es gab in diesem Kontext einen anderen Diskurs. Klar war immer, dass Lebensqualität immer objektive und subjektive Dimensionen hat. Und ich bin damals mit dem ersten Zwischenbericht der Evaluationsstudie zu einem Kongress nach Seattle gefahren und habe dort einen Kongressbeitrag gehört, der unter diesem Titel gelaufen ist. Meine Suppe ist kalt und mein Bier ist warm. Was war der Inhalt dessen? Wobei Norwegen damals auf einem ganz anderen Punkt diskutiert hat als wir. Dort waren schon alle in Wohngemeinschaften. Wir waren gerade im Begriff, die letzten Schritte zu tun. Und es wurde danach gefragt, was sind denn die Bedürfnisse der Menschen in den Wohngemeinschaften? Weil dort wurde gerade über ein Gesetz diskutiert, in welcher Weise und in welchem Umfang man den Bewegungsraum von Menschen in Wohngemeinschaften beschränken darf. Und dann ist diese Diskussion gekommen, die gesagt hat, es ist ja eigentlich völlig wurscht, und das geht ja überhaupt nicht, ob die Tür zugesperrt ist, weil wenn wir mit unseren Klienten reden, dann fragen die ja nicht, ist die Tür zugesperrt, sondern die sagen dann, in der letzten Woche war meine Suppe immer kalt und das Bier, das ich am Tisch stehen habe, das ist warm. Ja, was heißt das jetzt für unsere Thematik? Wenn ich Ihnen hier mit Engagement erkläre, dass wir die behinderten Menschen gerade mühsam bei uns aus den Anstalten herausgeholt haben, dass wir versucht haben, Wohnbereiche zu schaffen und dann auf einmal hören, das ist denen ja gar nicht wichtig. Wichtig ist ihnen, ob die Suppe kalt ist oder das Bier warm ist. Das hätte man ja auch in der Psychiatrie verbessern können. Da hätte man sie ja nicht rausholen brauchen, nicht? Wenn dieser Zugang so in dieser Weise absolut gültig und richtig ist. Aber Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, gibt es da jetzt einen Widerspruch zwischen der subjektiven Perspektive der Klienten und unserem großen Anspruch der Theorie, der mit Deinstitutionalisierung und Aufhebung von Isolation zu tun hat, oder ist der Punkt eigentlich woanders? Und das, was wir natürlich als erstes einmal in diesem Kontext fragen müssen und antworten müssen in dieser Diskussion, heißt, welchen Stellenwert hat denn die Frage nach subjektiver Zufriedenheit, wenn der, den ich frage, keine Alternativen kennt? Das ist einmal die erste Frage, die ich hier stellen muss. Und ich denke, damals war das auch die richtige Frage. Wären wir dort hergegangen und hätten an den Beginn des Deinstitutionalisierungsprojektes die Frage nach der Zufriedenheit gestellt, und jetzt kann ich ruhig wieder Kundinnen Zufriedenheit sagen, oder nach der subjektiven Perspektive von Lebensqualität, dann hätte ich von ganz vielen Menschen, die wir damals in dem Rahmen dieses Programms aus der Psychiatrie noch herausgeholt haben und wieder integriert haben mit ihrer Hilfe, das sind zum Teil ihre heutigen Klientinnen und Kundinnen, hätten wir die Antwort gekriegt, na, das geht mir eh ganz gut da, weil sie ja nichts anderes gekannt haben. Das heißt, für die damalige Situation wäre das ein absolut unbrauchbarer Begriff gewesen. Nicht nur unbrauchbar, er wäre der falsche Begriff gewesen, der nämlich zu den falschen Entscheidungen geführt hätte. Das heißt, wir müssen uns wieder einmal ganz gut überlegen, was tun wir mit der Wahl von Begrifflichkeiten. Aber das, was wir hier diskutieren, nämlich dieser Ansatz der subjektiven Zufriedenheit, das ist das, was Kundinnenzufriedenheit heißt. Ich beende diesen einen Problemkreis und komme, ich bin schon relativ knapp mit meiner Zeit, ich hoffe, kriege ich noch das. Ah ja, genau, der Franz Josef ist ja nicht da, da haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. Den Problemkreis 2, die Frage sozialer Kontrolle. Ich erspare mal was zu diesem Fernbleiben von Franz Josef, der ein lieber Freund von mir ist, zu sagen, weil ich ja auch die Geschichte Steindl seit vielen, vielen Jahren kenne und ich rede jetzt nichts dazu. Es hat etwas zu tun mit dem, was ich schon angesprochen habe, nämlich Isolation in Familien, Familienstrukturen etc. Also insofern ist es von dieser Thematik nicht ganz weit entfernt. Aber ich rede zum zweiten Problemkreis. Soziale Kontrolle. Auch das ist hier anzusprechen. Es gibt Institutionen sozialer Kontrolle, Instanzen sozialer Kontrolle, schon in den 70er Jahren beschrieben, gestaffelte Selektionsfilter mit sektorieller Zuständigkeit. Die Familie ist eine solche Institution mit den Aufgaben der primären Sozialisation, Schulen, Pädagogik insgesamt als Institutionen der sekundären Sozialisation, dann natürlich auch die Sozialarbeit, selbstverständlich die Psychiatrie, Polizei und Justiz. In allen diesen Bereichen, muss man letztlich sagen, geht es immer auch um eine Doppelfunktion, damit auch um eine Gratwanderung, die sich zwischen Hilfe auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite abspielt. Auch das ist eine Diskussion, die seit den 70er Jahren geführt wird und auch als Problembereich präsent ist. Wenn ich diese beiden Funktionen in einem Koordinatensystem darstelle, unten haben Sie das Ausmaß von Hilfe, auf der vertikalen Koordinate das Ausmaß von Kontrolle, so können wir natürlich feststellen, dass die Justiz in erster Linie oder fast ausschließlich, positive Justiz gibt es auch, die auch Hilfe leistet, aber dass die in einem ganz hohen Maß natürlich Kontrolle ausübt. Auch die Psychiatrie ist eine Institution, die viel Kontrolle ausübt, aber einen doch deutlichen Hilfeauftrag hat, und auch die Sozialarbeit ist ein Bereich, in dem zwar die Hilfe einen größeren Anteil hat, aber Kontrolle selbstverständlich mitspielt. Und wie ist das mit der Behindertenpädagogik? Nun, die Behindertenpädagogik sehe ich auch in diesem Spannungsfeld. Selbstverständlich haben auch Sie, haben auch wir einen Auftrag von Kontrolle, einen gesellschaftlichen Auftrag von Kontrolle und nicht nur von Hilfe. Komme auf den Bereich kurz dann noch einmal zurück. Dritter Problemkreis. Sonja Wessel hat es schon angesprochen. Wer sind denn die Kunden, von denen wir reden, wenn wir nach Kundinnenzufriedenheit fragen? Und ich habe dort ein Stückchen weiter ausgeholt und den Begriff, den heute üblichen englischen Begriff der Stakeholder hereingenommen, um den es hier geht. Wer sind unsere Kundinnen? Das, was wir dort wissen, natürlich ist, dass es eine Interessensvielfalt von Auftraggebern gibt. Und ich gehe in die Geschichte zurück und weg von der Behindertenpädagogik, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Im Bereich der Sozialpädagogik gab es in den frühen 80er Jahren einen Modellversuch zur Betreuung ganz schwieriger Jugendlicher. Das Thema gibt's immer. Nicht neu, nicht deswegen, weil eine Jugendliche gerade tragischerweise ihre Mutter erstochen hat, sondern das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Aber solche schwierigen Jugendlichen wurden damals in einem Therapieheim betreut, im zweiten Bezirk im Werd. Das war ein Experiment zu einer Zeit, in der die Wiener Jugendwohlfahrt noch experimentierfreudig gewesen ist. Ich sage auch nichts mehr weiter dazu. Aber dieses Heim ist gescheitert. Dieses Heim musste zugesperrt werden. Warum? Nun, die Frage, wer sind dort die Stakeholder gewesen, die beteiligt waren an diesem Experiment? Das war einerseits natürlich die Politik. Politik einerseits vertreten durch die Stadt. Ich glaube, die Gerti Sandner war damals Stadträtin. Die dafür war, die das eingeleitet hat. Politik war aber auch der Bezirk. Der Bezirk stand unter dem Druck, dass diese schrecklichen Kinder, die ununterbrochen Unruhe dort in der Gegend im Wert machen, hier nicht gewollt wird. Also Politik war schon einmal in zwei Bereiche gespalten als Stakeholder. Die Anrainer waren nämlich diejenigen, die beim Bezirksvorsteher angerufen haben und sich darüber beschwert haben, dass es dort diese schrecklichen Kinder gibt. Die Jugendwohlfahrt war ein Stakeholder, nämlich der Stakeholder, der im Auftrag der Stadträtin und experimentierfreudig dieses Experiment umgesetzt hat, aber auch ambivalent war, weil in diesem Experiment gab es keine Hierarchie, da gab es keinen Heimleiter, den man anrufen konnte, wenn ein Kind in der Umgebung Unruhe gemacht hat, weil das war ein Team. Und deswegen war die Jugendwohlfahrt durchaus ambivalent der Geschichte gegenüber. Ja, und die anderen habe ich dann in Klammer gesetzt. Die Klientinnen, die wurden damals ja gar nicht als Stakeholder in dem Sinne wahrgenommen. Wir haben gesagt, wir vertreten deren Interessen, nämlich wir als Kinderpsychiater gemeinsam mit dem Team von Sozialpädagoginnen dort. Wir haben gesagt, wir müssen stellvertretend für sie das formulieren und das umsetzen, was ihre eigentlichen Interessen sind. Eine ähnliche Situation wie das, was wir zuerst bei der Deinstitutionalisierung kennengelernt haben. Auch dort haben wir nicht primär gefragt nach deren momentanen Interessen, sondern haben uns anstatt engagiert für Interessen, die wir für richtig gehalten haben. Auch da war ich der Meinung, dass dieses Experiment wichtig ist für unsere Klientinnen und dass wir das vertreten müssen. Ich komme zum Problemkreis 4 noch einmal zurück zur Frage helfende Institutionen. Wenn wir auf unsere jetzigen helfenden Institutionen schauen, auf ihre Wohngemeinschaften, Werkstätten etc. und von dort einen Blick zurück machen, dann müssen wir feststellen natürlich, dass es Vorläufer der institutionellen Behindertenpädagogik gegeben hat. Das waren ganz früh die sogenannten Hospitäler des Mittelalters. Dort waren arme, kranke und Behinderte in ein und derselben Institution beisammen. Das ist damals nicht differenziert gewesen. Arme, arbeitslose Menschen am Beginn des Prozesses der Industrialisierung und so weiter und so fort. Wenn wir uns Bilder aus dieser Zeit anschauen, dann sehen wir, dass diese Institutionen ganz stark klerikal geprägt gewesen sind. Die waren die zentralen Träger. Christliche Nächstenliebe war das Gebot, auf dem dessen Hintergrund diese Entwicklungen stattgefunden haben. Erst viel später ist das entstanden, was wir heute als Sozialarbeit kennen. Und die Professionalisierung dieses Bereichs, die hat überhaupt erst dann wechselt zwischen vom 19. zum 20. Jahrhundert stattgefunden, war teilweise getragen von bürgerlicher Caritas und so weiter und so fort. Ich gehe dort nicht auf Details ein. Aber das, was dort schon sehr deutlich war, und Sie sehen ja, wenn Sie Wende 19. bis 20. Jahrhundert sehen, dass wir dort schon in die Situation kommen, in der Sozialarbeit dann Teil des nationalsozialistischen Systems geworden ist, dass davon betroffen war bereits die Zeit der großen Arbeitslosigkeit in den 20er Jahren, dass dort also das Thema der Ambivalenz zwischen Hilfe und Kontrolle schon eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen begonnen hat. Das gleiche Thema, das wir hier abhandeln, helfende Institutionen, ist natürlich die Medizin auch. Ich stütze mich daher hier konkret auf das Bild aus der Medizin. Es geht in diesem Kontext von Hilfe und Kontrolle in helfenden Institutionen natürlich auch um soziale Beziehungen. Und dort gibt es natürlich einen historischen Wandel, der begonnen hat von einer völlig asymmetrischen Beziehungsstruktur. Das soll Ihnen dieses Bild des Arztes im weißen Mantel, der väterlich den im Bett liegenden Patienten beklopft, darstellen. Und da gab es natürlich einen Wandel von diesen asymmetrischen zu symmetrischen Beziehungsstrukturen. Es gab einen Wandel von paternalistischen Positionen, die im Vordergrund standen, der Arzt war immer der Besserwisser, zu einer partnerschaftlich verstehenden Beziehung. Das ist zumindest der Anspruch, der in diesem Prozess dargestellt wird. Und dort heißt es dann, wir sind gleichwertige Partner. Du kannst dich im Internet informieren darüber und wir verhandeln dann. Frage, wie richtig das ist, ist auf einem anderen Blatt. Aber wie auch immer, das ist zumindest ein Anspruch, dem wir dort begegnen. Und dann geht es auch dort noch weiter in diese Kundendienstleisterbeziehung. Und damit bin ich wieder unmittelbar im Themenbereich des heutigen. Der Wunsch des Kunden zählt. Jetzt können Sie mir sagen, ich bin ein altertümlicher Arzt, aber ich halte überhaupt nichts davon, diesen Spruch in der Medizin zum Leitspruch zu machen. Warum? Wir kommen auf diese Antwort, auf diese Frage gleich noch einmal zurück. Was sind die Aufgaben von Helfersystemen in diesem Bereich? Ich habe es zuerst schon gesagt, es geht um die Reduktion isolierender Bedingungen, gilt auch in der Medizin. Es geht um die Unterstützung selbstbestimmter Lebensformen. Und welche Instrumente stehen uns dafür zur Verfügung? Die Instrumente, die wir dazu brauchen, sind Kontakt, sind Begleitung unserer Klienten über lange Zeit, sind Beziehungen in dieser Begleitung, sind Kooperation mit anderen Institutionen, aber natürlich auch die Umsetzung des Anteils von Kontrolle. Ja, selbstverständlich wissen Sie, dass Sie gegenüber Ihren Klienten auch eine Kontrollverantwortung haben, eine Kontrollverantwortung gegenüber den anderen Stakeholdern im System, die Sie ausüben müssen. Die Gefahren, denen wir hier begegnen, sind also, wenn wir diesen Begriff Kundinnenzufriedenheit auf den Bereich helfender Systeme anwenden, dass der Begriff Kundinnen unsere Verantwortlichkeit reduziert. Das ist der Punkt, warum ich sage, ich halte überhaupt nichts davon, in der Medizin eine Kundendienstleisterbeziehung an die Spitze zu stellen. Denn dann kommen wir einerseits an den Punkt, den ich schon bei den Merksätzen gesagt habe, unproduktiv, wird es dort geheißen, fürs System unproduktive Kundinnen, die werden dann eigentlich nicht mehr übernommen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wenn ich das zum Leitsatz mache, dass ein Vertragsbruch der Geschäftsbeziehung ein Grund für den Rücktritt ist. Ich glaube, ich brauche es Ihnen nicht erzählen, weil Sie es kennen aus Ihrer Alltagspraxis, dass das selbstverständlich auch gilt in unseren Betreuungssituationen. Ich nehme es wieder von der Sozialpädagogik. Ein sozialpädagogischer Klient hat mit Ihnen gar nichts zu tun, der sich nicht an die Regeln der Institution hält und weil er nämlich gerade jene Symptome produziert, derentwegen er ja in diese Institution gekommen ist, nämlich Aggression, der fliegt hinaus aus der Institution, weil er sich nicht an den Vertrag gehalten hat. Das ist die Gefahr, die wir uns auch einkaufen, wenn wir von Kundinnen reden, denen gegenüber wir Leistungen erbringen sollen. Und ich komme zum Schluss. Meine Antwort auf diese Gefahr heißt, unsere Aufgabe ist es, Kontrolle auszuüben, das auch deutlich zu sagen und uns bewusst zu sein, dass das ein Teil unseres Auftrages ist, aber Kontrolle durch etwas, was ich solidarische Verantwortlichkeit nenne. Und meines Erachtens kann der Begriff der Kunden da wenig beitragen, die solidarische Verantwortlichkeit zu realisieren. Das schließt natürlich auch nämlich ein, dass wir eine partielle Delegation von Verantwortung an die Helfer haben, dass ich als Helfer eine Aufgabe übernehme. Das ist das, was ich zuerst schon bei der Deinstitutionalisierung gesagt habe. Hätten wir dort nach den Wünschen gefragt, dann hätten wir das nie begonnen. Hätten wir bei dem Modell des sozialtherapeutischen Wohnheims im Wert das nicht so getan, dann hätten wir die Interessen unserer Klienten nicht vertreten können, die selbst zu diesem Zeitpunkt für sich nicht sprechen können. Es bleiben für mich zwei offene Fragen und mit denen schließe ich, nämlich die Frage, gibt es andere brauchbare Alternativbegriffe, die uns nicht in die Gefahr bringen, diese ganzen wirtschaftlichen Dimensionen mit einzukaufen? Die Frage, ein Begriff, der ja auch in der Diskussion verwendet wird, ist der Begriff Nutzer. Weiß nicht so genau, aber das wäre nachzudenken, ob das eine brauchbare Alternative wäre. Und zweitens, wie schaut's denn eigentlich mit der Kundinnenzufriedenheit unter Bedingungen sozialer und ökonomischer Krisen aus? Dieser Gedanke wäre noch weiter zu denken. Mir fehlt jetzt die Zeit dazu. Aber die Frage, sind wir dann nicht plötzlich wieder dort, wo es um die warme Suppe und das kalte Bier geht? Und die anderen Dimensionen geraten uns unversehens aus dem Blick. Also ich glaube, dass gerade unter Bedingungen sozialer und ökonomischer Krisensituationen wir noch einmal zusätzlich noch zu dem, was ich gesagt habe, gut nachdenken müssen über die Nutzung, Verwendung dieses Begriffs Kundinnenzufriedenheit. Ich habe einige Fragen offen gelassen. Ich hoffe, ich habe meinem Anspruch, der an mich gerichtet wurde, entsprechend einige Dinge auch in Frage gestellt und Ihre Denkprozesse angeregt.